Herzlich willkommen beim Podcast Enablement von Transaction Network. Das digitale Werkzeug für Ihr Wachstum im After-Sales-Service. Wir sprechen hier über digitale Transformation, neue Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Plattformen und letztlich, wie der Maschinenbauer für mehr Umsatz, Kundenbindung und Automatisierung von Geschäftsprozessen im After-Sales-Service sorgen kann. Den Service zum Business-Treiber zu machen. Das ist unser Thema.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Transaction Network. Heute habe ich bei mir Michael May. Er ist Geschäftsführer und Experte für After-Sales und von seiner Firma wird er uns sicherlich einiges erzählen rund um das Thema, wie bringen wir Service auf eine neue Ebene, wie schaffen wir aber auch im Service natürlich die heutigen Themen von KI und solche Möglichkeiten. Was hilft uns das und was können wir da damit letztendlich machen? Hallo Michael, schön, dich heute hier dabei zu haben.
Ja, hallo Gerd, vielen Dank. Schön, ebenfalls dabei zu sein. Ich freue mich auf einen spannenden Podcast mit dir.
Das wird es sicherlich. Michael, stell doch dich mal ganz kurz vor und auch deine Firma, was du tust, was du machst, damit unsere Zuhörer dich etwas einsortieren können.
Sehr gerne. Zuerst zu mir. Ich bin seit fast 20 Jahren als Berater unterwegs, immer eigentlich im mittelständischen Maschinenanlagenbau, vornehmlich bisschen Automotive und entsprechend Zulieferbetriebe. Ich habe 2017 eine Firma gegründet, die da heißt Istarium, ursprünglich mal ein Startup gewesen für eine bestimmte Technologie, hat sich aber dann eigentlich zu einer Beratungsthematik langsam weiterentwickelt. Die Istarium Consulting Group sind heute etwa 6 Teammitglieder und wir betreuen vornehmlich den Maschinenanlagenbau, vor allem um das ganze spannende Thema After-Sales-Geschäft oder Aftermarket-Geschäft voranzutreiben, zu verbessern, zu optimieren, aber auch wirklich aufzubauen.
Du bist ja bei uns, bei Transaction Network, wir sind ja ein Plattformanbieter, das wissen unsere Zuhörer, du bist ja bei uns Partner. Und wir sind auch froh über diese Partnerschaft, deswegen sitzen wir ja heute auch zusammen, machen gemeinsam diesen Podcast und wollen natürlich viel mehr von dir hören. Und eine erste Frage ist natürlich, warum bist du eigentlich Partner von Transaction Network geworden und was versprichst du dir auch von dieser Partnerschaft?
Wir haben relativ früh erkannt, dass wir ein Stück weit noch zusätzlich zu der reinen Beratung eigentlich ein Produkt gerne hätten. Als Produkt im Bereich After Sales bietet sich natürlich eine Service-Software sehr gut an und ich bin tatsächlich seit längerer Zeit nach einer Service-Software gewesen, die ein Stück weit die Anforderungen erfüllt. Ich komme gleich dazu. Und dann haben wir uns letztes Jahr, glaube ich, auf einer Messe war das, wenn ich mich richtig erinnere, kennengelernt.
Das war die Fachpack, ja, in Nürnberg.
Genau, da hast du mir Transaction Network vorgestellt und ich war davon vor allem aus 2 Punkten begeistert, könnte man fast sagen. Zum einen, Transaction Network hat für mich eine gewisse Vision, die sowohl den Plattformgedanken als auch das Thema 1:1 abdeckt. Also man kann, ein OEM kann einen Kunden einbinden und sie können ganz auf alte, frühe Natur 1:1 Kundenbeziehungen führen über diese Plattform, über diese Software. Aber es geht eben auch, dass zum Beispiel mehrere OEMs hier zusammenarbeiten und zum Beispiel eine Linie darstellen komplett für den Kunden, der dann nur noch eine Oberfläche hat. Und ich glaube, das ist ein Novum, das kannte ich in der Form noch nicht, dass es tatsächlich in der Form gibt. Und das andere wesentlicher Part ist das Thema Silo-Gedanke. Hier war es für mich immer wichtig, ich habe viele Service-Softwares kennengelernt und auch bei der Einführung ein Stück weit begleitet oder sie zumindest miterlebt. Und es ist immer so, dass bei jeder Software, die eingeführt wird, letztendlich es wird ein neues Datensilo generiert. Man fängt an, Daten einzugeben, die Metadaten, die entstehen, jeder kennt das aus den diversen CRM-Softwares und irgendwann steht man an der Schwelle, dass man vielleicht gern wechseln würde, aber man kann eigentlich gar nicht mehr, weil die Daten, die in irgendeiner separaten, proprietären Datenbank drin sind, die sind da drin gefangen. Ich glaube, da passt TN hervorragend auch zu diesem Punkt dazu, weil ihr, so wie ich es mitgekriegt habe, wirklich tatsächlich ein reiner Schnittstellenverbinder seid. Ihr seid quasi ganz selbstlos und holt euch die Daten, aber ihr schickt sie vor allen Dingen wieder auch in die entsprechenden Quellen zurück. Und das sowohl auf der reinen Schnittstellenseite, aber auch in einem Mischverhältnis. Und das ist das Spannende. Das heißt, ihr könnt tatsächlich auch jetzt beispielsweise, wenn ein kleineres Unternehmen vielleicht noch kein Ticketsystem hat, wärt ihr in der Lage, ein rudimentäres eigenes Ticketsystem darzustellen mit einer eigenen Datenbank, aber dann eben später auf meinetwegen Jira oder SAP umzuswitchen, wenn es dann eingeführt wurde. Und das finde ich einen speziellen Vorteil und USP eigentlich von Transaction Network. Und das sind so die beiden Hauptthemen, weswegen ich mich freue, als ganz frischer Partner von TN hier gemeinsam den Weg zu bestreiten.
Vielen Dank für die Blumen letzten Endes und für die Darstellung unserer Plattform. Da hast du natürlich absolut recht. Daten ist ein wichtiges Thema. Jetzt seid ihr ja ein Unternehmensberatungshaus, ein Consultinghaus. Ihr begleitet eure Kunden jetzt schon nicht auf einem gewissen Weg. Bring mir und auch den Zuhörern vielleicht mal ganz kurz eure Leistung, die ihr macht, in Verbundenheit eben mit einer Plattform, in Verbundenheit mit Daten, die du im Prinzip gerade auch erwähnt hast. Wie habe ich das irgendwo ein Stück weit einzusortieren, eure Leistung und damit auch ganz konkret, weil so ein Podcast darf man ja auch verwenden für Marketingzwecke, das ist, glaube ich, mit ein Grund für solche Podcast-Formate.
Ja.
Was kann ich mir bei euch letztendlich, welchen Vorteil kann ich mir bei euch letztendlich kaufen?
Gut, vielleicht plakativ dargestellt, wir sind eigentlich externe Projektleiter für das Thema After Sales. Das kann sein, ein kleiner mittelständischer Betrieb, der mit 50 Mitarbeitern, vielleicht 100 Mitarbeitern gerade an der Schwelle daran steht, sagt, er muss einen After Sales aufbauen. Er fängt damit an, er weiß nicht, in welche Richtung gehen es kann, welche Software man nutzen kann, welche Themen sind wichtig. Hier kommen wir rein, hier können wir entweder klassische Konzept schreiben, was Berater natürlich sehr gerne tun. Wir gehen aber doch tatsächlich ein Stück weiter als Interim-Projektleiter, teilweise auch als Interim-Serviceleiter, um zu sagen, wir übernehmen den Aufbau eines Service-Teams, Service-Strukturen und natürlich gepaart mit entsprechenden Maßnahmen, die da heißen, wie setze ich ein Pricing auf, wie mache ich das mit dem Field-Service, wie baue ich ein Ticketsystem auf, wo wir gerade dabei waren. So diese Standardthemen, um vielleicht in der Zukunft möglichst wenig Schwellen und Probleme zu erhalten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Anlagenbauer, die in der Richtung weiter sind, die ein Stück weit bereits eine entsprechende Struktur haben, die aber aus welchen Gründen auch immer gemerkt haben, okay, da geht vielleicht noch mehr, da kann man mehr verkaufen, man kann vielleicht eine höhere Marge rausziehen, die Preise sind nicht optimal. Was haben wir denn überhaupt am Markt? Was gibt es für Potenzial? Und das sind alles Fragestellungen, über die wir uns dann kümmern im klassischen Beratungsumfeld. Das heißt wirklich, wir schauen uns die Daten an, geben ein Exzerpt, bewerten, fassen zusammen und konzipieren dann auch. Aber auch dort nehmen wir durchaus mal die Aufgabe mit und bauen etwas auf. Das kann jetzt ein spezifischer Ersatzteil, Logistikbereich sein. Das kann konkret vielleicht eine Ausgliederung in ein eigenes Ersatzteilwerk oder eine eigene Ersatzteil-Pendant sein. Produktionserweiterung, Es sind sehr konkrete Themen, die aus einer Operations-Thematik rauskommen, basierend auf dem Ziel, wir wollen mehr Service. Und da helfen wir auf einer relativ großen Bandbreite, das umzusetzen. Und jetzt komme ich zurück auf deine Frage zum Thema Daten. Ich glaube, Daten begleiten jeden Berater von Anfang an. Jedes Projekt beginnt tatsächlich mit einer großen Excel-Tabelle oder im schlimmsten Fall mehreren, die man zusammenfährt, bewertet, analysiert, strukturiert, säubert und so weiter. Eine Weile bearbeitet manuell, um dann letztlich zu Erkenntnissen zu kommen. Und diese Erkenntnisse sind die Basis für alles. Also ob wir eine strategische Diskussion haben, ob wir uns über einen Prozess unterhalten, eine Software-Einführung oder auch dann tatsächlich über irgendeine Art von Automatisierung, die wir haben möchten oder wo wir das Potenzial sehen. Basis sind immer Daten. Also Daten ist in der Form fast das Wichtigste, könnte man sagen.
Daten sind ja auch ein bisschen die Grundlage für das ganze Thema KI. Und da möchte ich jetzt den Schwenk so ein bisschen auf dieses Thema eigentlich machen. Wenn ich heute mir den Markt anschaue und ich schaue mir auch an, wie viel, durchaus ja Berater heute auch unterwegs sind und schreiben dann ganz groß auf die Fahne, wir können, wir machen KI, dann ist es ja wirklich so ein bisschen schon fast gar Marketing-Geblubbere, so nenne ich das mal gerne, weil KI gibt es, glaube ich, zwar schon durchaus über 15 Jahre, 20 Jahre, so etwas, allerdings so richtig im Feld einsatzbereit ist es ja zumindest aus meiner Sicht, jetzt erst geworden, seit ChatGPT eigentlich ein Stück weit groß geworden ist. Michael, hilf uns mal ganz kurz, Einsortierung, was ist dein Verständnis, auch deine persönliche Einsortierung rund um, wenn wir über KI, Machine Learning, generative KI, all diese Buzzwords, wenn wir darüber sprechen und wie und was ist eigentlich auch ein Stück weit wichtig für, also mal einfach von der Namensgebung her oder von der Einsortierung her für einen Service-Part für den After-Sales im Maschinenbau?
Ich gebe dir recht, KI ist ein bisschen ein schwieriges Wort geworden. Das naht sich nahtlos an die vorherigen Buzzwords, die wir haben. Da hatten wir natürlich alle unsere Trends, wo das ein oder andere Wort durchkommt. KI für mich ist tatsächlich eher das Thema ChatGPT und diese Large Language Models, kurz LLM. Das würde ich jetzt mal eher in die Richtung KI schieben. Ich habe vorhin auch das Thema Automatisierung erwähnt, ganz bewusst nicht KI. Ich glaube, dass so etwas wie eine Automatisierung, dazu gehört auch Machine Learning, Mustererkennung, Trendserkennung, jegliche Art von Automatisierung, die letztendlich auch in Excel anfängt tatsächlich, das kennen wir alle aus der Industrie. Das sind, Das sind Prozessverbesserungen, die sich sukzessive entwickelt haben, die natürlich mit Tools hinterlegt wurden. Die Tools wurden immer schlauer, immer besser, immer komplexer. So wurden auch die Prozesse. Und es ist ein normaler Weg von einer regulären Wartung hin zu vielleicht so einer Preventive-Wartung, Predictive-Wartungen. Wir haben optische Sensoren schon seit vielen Jahren an den Maschinen dran. Sämtliche anderen Sensoren, die Audio aufzeichnen, die Vibrationen messen, das ist ja nichts Neues an sich. Also die Daten existieren, es sind recht viele Daten und man hat dazu auch die eine oder andere Lösung zusammengeschustert oder sich zusammenstellen lassen, ja, je nach individueller Anwendung. Das heißt, ich glaube schon, dass die Automatisierung grundsätzlich erstmal ein normaler Prozessschritt ist. Es ist eine normale Evolutionsstufe. Es ist nichts Besonderes. Tatsächlich ist es ist relativ unsexy, weil jede Automatisierung beginnt ganz brutal mit erstmal Prozessaufnahme. Man setzt sich hin und macht ein Prozessdiagramm, so wie man es vor 20 Jahren auch gemacht hat, vielleicht mit ein bisschen anderen Tools, weniger Bleistift. Aber im Endeffekt ist der Inhalt ist der gleiche. Man schaut sich an, wo kann man was abkürzen, wo wird was neben dem aktuellen Tool genutzt, wo werden Excel-Tabellen noch geführt, wo gibt es noch den einen oder anderen Zettel, der durch die Gegend fliegt, etc. Und daraus ergeben sich Handlungsmaßnahmen und ein Stück weit, wenn man eins weiter ist, kann man daraus dann Automatisierungen durchführen. So, jetzt hast du richtig gesagt, das haben ja alle ChatGPT und dergleichen, die ganzen LLMs kennengelernt vor 2, 3 Jahren. Wir waren alle ganz fleißig dabei und haben das alles ausprobiert im privaten Bereich mit diversen, teils ganz lustigen Ausblicken und Einsichten in die Welt der digitalen, ja, Intelligenz. Und jetzt stellt sich immer die Frage, wie kann ich das nutzen? Jeder kann für sich oder hat es auch schon in seinem Workflow eigentlich diese kommunikative Stärke, was die LLMs heute haben, für sich nutzen. Sei es in E-Mails vorzuformulieren, sei es wirklich große Dateien zu überprüfen, zu durchsuchen. Es gibt dieses Stichwort, man redet mit PDF oder mit Dokumentationen. Also gerade im sprachlichen Bereich, glaube ich, ist da sehr viel zu holen. Und jetzt kommt das Aber. Es gab in der Vergangenheit immer schon sehr viel neue Technologie, die man gerne in die Industrie gebracht hätte. Ich erinnere an die Remote-Software, ich erinnere an die Visual Lens, glaube ich, hieß es von damals. Also die ganzen Brillen, die es mal vor 5 bis 8 Jahren gab. Gab es mal eine Zeit, wo auf den Messen eigentlich überall diese Brillen und diese entsprechenden Showcases zu sehen waren. Weil in der Industrie, und das ist eigentlich immer so, spielt es eine große Rolle, wie zuverlässig das ist. Ja. Zuverlässig in 2 Richtungen. Kriege ich exakt denselben Wert und dasselbe Ergebnis raus, wenn ich 10-mal die gleiche Frage stelle? Und das andere ist zuverlässig, kriege ich eine Frage, eine valide, eine richtige Antwort raus? Und da sind wir meines Erachtens bei LLMs noch sehr weit entfernt. Die einen sagen, es sind Halluzinationen, die anderen machen Deep Learning und Machine Learning, also trainieren eigene LLMs, da kann man sehr viel machen. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass es heute einige Anwendungen gibt, von denen ich auch schon ein paar gesehen habe und wir durften auch davon ein paar begleiten, die durchaus sehr viel Potenzial haben.
Jetzt ist ja da draußen, ich bin jetzt Serviceleiter eines Maschinenbauers und jetzt kommen die klassischen Softwarehäuser, auch wir als Transaction Network sind ja ein Softwarehaus, aber jetzt kommen wir natürlich auf den Markt und behaupten einfach, hey, wir können KI und wir haben da ganz viel drin. Wenn man dann reinschaut, dann ist es aber meistens eigentlich nur, sie haben einige Dokumente, dann haben sie mal der KI im Prinzip gegeben, analysiert und dann kann ich da draußen im Prinzip ein Stück weit die Bedienungsanleitung etwas besser lesen, wie letztendlich auf dem PDF. Das ist sicherlich ein erster kleiner Schritt. Ich meine, ChatGPT hilft uns ja in dieser Richtung ebenfalls oder auch eine Perplexity, also auch die Suche hilft uns ja an verschiedenen Stellen. Das will ich gar nicht klein machen. Es gibt ja aber da auch viele andere Anwendungen. Zum Beispiel sind wir ja durchaus dabei, dass wir, du hast es vorher so schön gesagt, alle Maschinenbauer zusammenbringen im Shopfloor, dann optimieren wir die gesamte Produktionslinie. Und das hilft uns natürlich durchaus KI-Elemente dahingehend, dass wir natürlich ungeplante Stillstandzeiten rausbringen wollen. Und das können wir durch Regelwerk machen, aber das können wir natürlich noch viel besser machen, wenn wir frühzeitig erkennen, was dort passiert. Ich schildere jetzt bewusst gerade so 2 Szenarien, um von dir jetzt eigentlich auch als Berater so ein bisschen zu erfahren, eigentlich, was sollte ich jetzt tun, wenn ich Maschinenbauer bin und sage, ich glaube, wir müssen uns mit diesem Thema beschäftigen oder wir müssen irgendetwas mit diesem Thema vielleicht auch tun, damit man den Anschluss nicht verpasst. Was würdest du so jemand eigentlich empfehlen, wie er vorzugehen hat?
Ich habe es so verstanden, also die 2 Fragestellungen waren zum einen mal das Thema Stillstand reduzieren oder möglichst schnell sein in der Antwort, in der Lösung. Und das andere, den Anschluss nicht zu verlieren, jetzt in dem Fall jetzt KI oder aktuelle Technologien.
Ja,
ich glaube, die passen grundsätzlich gut zueinander, aber man kann sie auch durchaus getrennt voneinander betrachten. Wenn man sich mal das Thema Stillstand anschaut, warum steht eine Maschine still? Es gibt da, die Techniker sagen mir da an allen Messen, unter anderem auch in der Messe, wo wir uns getroffen haben, eigentlich immer dasselbe. Es sind zwei Sachen. Entweder geht ein Teil kaputt, größtes Thema, oder tatsächlich ist ein Bedienungsfehler in irgendeiner Form. Parameter ist falsch eingegeben, gab ein Irrtum oder es ist falscher Input. Also es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten. Wenn am Ende des Tages bezieht sich die Dauer des Stillstandes auf zwei Punkte. Erstens, wie schnell kann ich rausfinden, was der Fehler ist? Und zweitens, wie schnell kann ich ihn beheben? Beim Beheben, fangen wir mal von hinten an, ist es meistens so, ich brauche einen Techniker, sehr oft, idealerweise nur einmal, nämlich dann zur Reparatur und nicht zur Diagnose. Und ich brauche meistens einen Teil dazu, in irgendeiner Form. Und jetzt kann ich mit KI vielleicht wunderbare Sachen machen, aber am Ende des Tages muss sowohl der Techniker als auch das Teil zur Maschine kommen. Und da sind wir in einer guten alten Welt, die nennt sich Logistik. Und da heißt es Lagerhaltung, Lagerplanung, Bestandsplanung, Logistik. Das sind ganz alte, nicht einfache, aber sagen wir mal, gar nicht so digitale Prozesse. Man kann diese digitalisieren und beschleunigen, aber sie müssen eigentlich erstmal in einer gewissen Grundqualität vorliegen im Unternehmen. Und ich glaube, da liegt einer der großen Haken. Das Zweite, um deine Frage zu beantworten, was kann ich tun, um nicht den Anschluss zu verlieren? Jeder von uns spielt mit ChatGPT und dergleichen rum. Das ist sicherlich ein Anfang. Und ich glaube, als Unternehmen kann man mit den heutigen Mitteln, die zur Verfügung stehen, es gibt reihenweise Open-Source-Software, die auch wirklich sensationelle Ergebnisse liefern kann im Bereich von LLMs. Man braucht dafür nur einen etwas schnelleren PC als jetzt vielleicht der Arbeitslaptop. Man braucht eine kleine Idee. Und dann kann man das mit Hausmitteln, sogar mit der eigenen Mannschaft, wenn sich jemand ein bisschen mit Linux auskennt, relativ schnell umsetzen und kann mal probieren. Das ist nicht teuer, aber es hat zwei Effekte. Das erste ist, die Mannschaft selber gewöhnt sich an etwas, das da heißt KI, LLM. Wie funktioniert das? Wie funktioniert das Prompten? Wie kann ich so ein System in einen Prozess mit einfügen? Es macht ja keinen Sinn, irgendwas vorzugeben. Danach muss ich die Prozesse anpassen. Ich muss ja schauen, wie passt es in meinen Prozess rein. Und das wesentliche Punkt, der nächste Punkt ist, ich baue Know-how im Unternehmen auf, wie ich ein LLM aufbauen kann, wie ich es testen kann, wie ich es ins Leben rufen kann, wie ich es einbinden kann und vielleicht auch, wie ich es nachher optimieren kann, indem ich es vielleicht selber trainiere als zweiten oder dritten Schritt. Und das kann heute eigentlich jeder tun. Das ist frei. Man kann sich jederzeit die Sachen runterladen, man findet einfache Ableger davon für Linux, auch für Windows und kann loslegen. Ist wirklich keine Grenzen gesetzt. Deswegen sind die beiden Sachen eigentlich ein Stück weit getrennt. Das eine ist, das sind die klassischen Disziplinen im Service. Ich habe mein Ersatzteilgeschäft, ich habe meine Prozesse, ich habe meine Lagerhaltung, ich habe mein Pricing ein Stück weit, die ganzen Themen, die ich vorhin auch gesagt habe, die ganz klassischen. Und ich habe parallel die, nennen wir sie mal digitale Welt, die sehr viel auf Daten basiert und die natürlich in der Spitze von einer, wie auch immer, gearteten KI, ich sage mal, perfekt ausgenutzt werden könnte. Beides muss zusammenpassen, beide Welten, beide Systeme müssen zusammenpassen. Die KI wird nicht auf Knopfdruck alle meine Prozesse lösen, sie wird auch nicht auf Knopfdruck alle meine Daten gerade biegen und sie strukturieren und plötzlich die Lücken füllen, auch wenn wir das gerne hätten. Und sie wird auch sicherlich nicht auf Knopfdruck plötzlich die Idee innerhalb der Mitarbeiter kreieren, dass jetzt jeder plötzlich weiß, wie er mit Daten umgeht und wie er mit KI-Prompts umgeht und dergleichen. Das wird leider nicht passieren, zumindest noch nicht. Deswegen sind beide Themen wichtig, aber beide Themen ein Stück weit parallel und getrennt zu betrachten, meines Erachtens.
Wenn wir uns jetzt, sag mal, tiefer in die Prozesse auch reingehen, in einen Maschinenbauer, und also die Außenwelt suggeriert uns ja, das, was du gerade so ein bisschen auch angedeutet hast, Mensch, komm, wir nehmen KI und dann sind meine Datenprobleme, und das ist ja ein großes Thema bei Maschinenbauern, ne? Die Stammdaten sind meistens eben nicht so, wie sie sein sollten, für digitale Themen und für digitale Projekte, dann sind solche Themen scheinbar gelöst mit KI. Also so wird das ja gerne da draußen gesagt. Was wäre aus deiner Sicht die Empfehlung, wo sollte ein Maschinenbauer eigentlich anfangen? Weil du hast vorher zum Beispiel auch so ein bisschen Change Management gerade reingebracht, also wie schaffen wir es auch, die Menschen da reinzubringen? Dann haben wir ja aber irgendwo die Technik, dann haben wir aber Prozesse, die ja teilweise eben auch traditionell sind, und sie sind so. Also eine Maschine wird immer Stahl haben beispielsweise, und das wird man immer irgendwie zusammenschweißen. Also genau solche Facetten. Was würdest du heute sagen, wo und wie sollte ein Maschinenbauer eigentlich anfangen, sich mit diesem Thema KI zu beschäftigen? Du hast noch mal ein bisschen zur Klarmachung. Du hast gerade ja gesagt, wie er sich inhaltlich damit beschäftigen soll, also mit der KI selbst in einem Laborzustand, sage ich jetzt mal. Und wie kommt er jetzt aber im Unternehmertum letztendlich vorwärts zum Erkennen, wo hilft es mir, wo hilft es mir nicht und wie sollte man dort loslegen?
Ich hatte vor eingangs, glaube ich, erwähnt, eine der wesentlichen Anwendungen sehe ich im Thema Dokumentation. Wir haben ja getrieben durch den Fachkräftemangel sehr oft das Problem, dass wir auf der einen Seite, ich sag mal, das Wissen irgendwie transferieren müssen. Es hört die Babyboomer-Generation auf. Wir haben sehr viel neue, jüngere Leute, die zwar wollen, aber natürlich so eine Maschine ist sehr komplex. Und wir haben auch auf der anderen Seite die Sache, dass die Maschinen leider noch immer komplexer werden. Man will immer die eierlegende Wollmilchsau bestellen als Maschine. Das heißt, die muss irgendwie alles können. Ja, sie muss am besten noch mobil sein und sämtliche Eventualitäten abdecken, die die nächsten 100 Jahre in der Produktion auftreten können. Und das macht die Maschine aus einer mechanischen Sicht, aus einer, ich sage es mal, reinen programmatischen Sicht, aus IT-Sicht und wahrscheinlich auch noch diversen anderen Sichten, die ich jetzt als Nicht-Techniker gar nicht bewerten kann, sehr, sehr komplex. Und selbst wenn man sich jetzt einen Raketeningenieur vorstellt, der an der Maschine steht, ich glaube, auch er müsste sich an gewissen Themen einfach einlesen. Und das dauert Zeit. Und wenn man sich jetzt nochmal dazu vorstellt, was für eine Dokumentation so eine Maschine im Laufe seiner Zeit sammelt, einfach nur die Wust an Menge, dann sehe ich tatsächlich als einen der ersten wirklich guten Anwendungsfälle, sehe ich die Dokumentation von Maschinen für das Thema Large Language Models. Also ganz konkret, ich nehme mir ein Modelljahr oder vielleicht eine Linie an Maschinen. Ich suche mir dazu sämtliche, ich sag mal, Konstruktionszeichnungen nicht unbedingt, aber sagen wir zumindest alles, was an Manuals, an Anleitungen, an Wartungsanleitungen, an Checklisten existiert. Ich hole mir dazu sämtliche Serviceberichte zu diesen Maschinen, die ich habe. Ich digitalisiere sie, ich filter sie, ich strukturiere sie in Stücke und schaue, dass möglichst wenig Lücken und vor allen Dingen keine Widersprüche drin sind. Und dann kann ich damit tatsächlich mal eine kleine KI füttern. KI im Sinne von LLM. Das kann ich on-premise, ein kleiner PC machen. Ich kann natürlich auch eine Cloud-Lösung nehmen und das da reinschieben. Am Ende des Tages habe ich eine Lösung, die da heißt, ich spreche über die KI, über den Prompt mit der gesamten Dokumentation einer Maschine und kann zum Beispiel sagen, wie setze ich die Steuerung zurück? Wie tausche ich das Ersatzteil aus? Was muss ich beachten bei der Sichtwartung? Welche Möglichkeiten habe ich, um eine Schmierung zu vollziehen, etc. pp. Aber auch, was sind denn so häufige Fehlerursachen? Was sind vielleicht Symptome, die ich erkennen kann? Wo vibriert was? Auf welche Geräusche muss ich achten? Ist es schlimm, wenn da unten Öl austritt? Ja, es ist immer schlimm, wenn Öl austritt. Aber das sind so Themen, die, glaube ich, so eine heutige LLM hervorragend lösen kann. Und zwar nicht nur für den jungen Servicetechniker, der sich jetzt vielleicht in der Zentrale einlesen möchte, der sich mit seinem Handheld, seinem Handy vor Ort an der Maschine nochmal, ich sag mal, upgraden will oder nochmal wirklich ein konkretes Thema hat. Das kann auch im Nachgang tatsächlich für einen Bediener oder für die Instandhaltungsmannschaft beim Kunden interessant sein und wäre damit ein hervorragendes Produkt für den Servicebereich. Und das kann man wunderbar on-premise, heißt mit eigener Hardware, mit eigenen Servern lösen. Und das kann, wie vorhin beschrieben, mit der kleinen Maschine eigentlich jeder sofort umsetzen. Das ist eine Sache von, ich sag mal, 4 bis 6 Wochen, dann steht so ein System.
Ich muss dir natürlich jetzt diese Vorlage ein bisschen für dich nehmen, weil du kannst das nicht nur on-premise machen, sondern du kannst natürlich auch die Plattform Transaction Network benutzen. Auch dort sind natürlich solche Funktionen drin. Diesen kleinen Werbeblock, den musst du mir an dieser Stelle jetzt fast gar schon erlauben. Lieber Michael.
Aber ihr seid ja, euer Fokus ist ja die Schnittstelle. Das heißt, ihr gebt quasi den Rahmen, ja, wo der Server am Ende des Tages steht, ist ja erstmal egal.
Das stimmt natürlich, da hast du recht. Ja, spannende Themen. Du bist ja jetzt gerade mit Dokumentation. Das ist natürlich ein brillanter Use Case, der auch sehr schnell benutzbar ist. Wir kennen es ja schon, sagen wir, Microsoft hat es sehr schnell seinen Co-Pilot zum Beispiel auch mit reingebracht. Das ist jetzt eben nicht im Service, aber das ist ja sehr analog. Wenn wir jetzt aber nochmal so ein bisschen rausgehen und dann gibt es ja auch die Schlagwörter wie wir können jetzt auf einmal Predictive Maintenance machen. Ne? Wie stehst du, wenn auch jetzt so ein Kunde auf dich zukommt und sagt, Herr May, ich möchte Predictive Maintenance machen und ich möchte die KI benutzen. Was wäre so dein spontane erste Reaktion eigentlich auf so eine Anfrage?
Natürlich, das, was der Kunde sagt, das kriegt er natürlich auch. Ja, ich würde ihn allerdings vielleicht vorher darauf aufmerksam machen, ob es nicht vielleicht Sinn macht, vielleicht seinen Ersatzteilumsatz zu erhöhen, seine Marge zu erhöhen, weil er wird damit Geld verdienen. Mit Predictive Maintenance tut er das unter Umständen nicht unbedingt. Spaß beiseite. Ich glaube, eine der Kernfragen ist immer, was zahlt der Kunde am Ende des Tages dafür? Ich war bei Projekten dabei, wo wir haben basierend auf Maschinendaten, die wir erhalten haben, haben wir über Monate lang mit Konstruktion, mit Vertrieb, mit Sales, mit Mathematikern sogar und Programmierern, haben wir dann Algorithmen generiert, die dann wirklich auch was gebracht haben. Also sie waren wirklich aussagekräftig, sie waren toll und sie haben funktioniert. Das Problem war nur, nach der ganzen Arbeit waren die so teuer am Ende des Tages, dass nie jemand den Preis dafür zahlen wird, der dafür notwendig an Aufwand war. Das heißt, man muss immer den Aufwand betrachten dazu. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo es technisch nur noch wenig Grenzen gibt. Man kann fast alles in irgendeiner Form erreichen, je nachdem, welchen Aufwand wir dafür treiben. ChatGPT ist dafür ein hervorragendes Beispiel, wenn man sich technisch ein bisschen auskennt. Nur ist die Frage, ist der Aufwand das wert? Ja? Was braucht denn der Kunde tatsächlich? Preventive Maintenance und Predictive Maintenance, um mal die beiden Themen zu nennen, sind so ein Lieblingsbeispiel von mir, weil sie haben mit KI gar nicht so viel zu tun. Man konnte vor 10, 20 Jahren schon ein Stück weit Predictive Maintenance machen. Man konnte genauso Preventive Maintenance machen. Das Problem ist nicht die Technologie, das Problem ist der Kostenfaktor. Wenn ich Preventive Maintenance mache, dann sind die Grenzkosten letztendlich der Zeitraum, wo das Teil noch gelaufen wäre. Und wenn ich es Predictive mache, dann habe ich zwar exakt den Punkt vielleicht getroffen, aber ich habe den Rattenschwanz an Aufwänden, an Technologie, Programmierung etc. und Analysen dahinter, der mich erstmal dahin kommen muss. Das kann sich lohnen, wenn ich jetzt an Kraftwerksbetreiber oder eher an, ich sag mal, petrochemische Anlagen denke. Da sind die Ausfallkosten so extrem hoch, dass sich sowas durchaus lohnen kann. Dann wird es auch bezahlt. Aber bei den meisten Anlagen würde ich ja mal ein Fragezeichen hintersetzen, ob sich das wirklich am Ende des Tages lohnt und der Kunde wirklich bereit ist, meinetwegen jetzt mal einen Betrag von X im Monat oder auch im Jahr dafür zu löhnen, nur dafür für diesen Service zu haben. Es muss sich immer im Verhältnis abspielen.
Jetzt haben wir ja mehrere Themen gerade gehabt. Auch, sag mal, vorher hatten wir Change Management, dann hatten wir es irgendwann jetzt von Daten, jetzt hatten wir es ein Stück weit von Technologie. Wenn wir nochmal den Überbegriff KI letztendlich so in den Mund nehmen und da bin ich ja auch ein Verfechter davon, dass ich immer sage, ja, liebe Leute, das ist jetzt momentan ein Hype-Thema. Wenn man auch den Gartner-Hype-Cycle nimmt, dann ist es momentan ganz, ganz weit oben und es ist kurz davor, dass es einen typischen Downfall letztendlich dann vollzieht und dann aus dem Hype dann irgendwann mal ein Stück weit in vielleicht 1, 2, 3 Jahren Realität wird mit wirklich dann auch klaren Geschäftsanwendungen. Wenn wir da aber nochmal zurückgehen, wo würdest du heute sagen, was sind die wichtigsten Themen, wenn wir uns mit KI im Unternehmen beschäftigen? Damit meine ich jetzt natürlich, ich bin jetzt ein größerer Maschinenbauer, ich will jetzt hier irgendetwas tun oder ich muss vielleicht in diesem Bereich was tun, bin sowieso auf einer Digitalisierungsstrategie, bin dabei, so eine Plattform wie Transaction Network einzuführen und will jetzt eigentlich so ein bisschen an das Thema KI ran. Wo sagst du, wo müsst ihr starten? Daten? Change Management, also sprich bei den Mitarbeitern oder letztendlich in der Technologie an sich?
Also
oder vielleicht alles drei?
Also alles drei ist wichtig, was du genannt hast, auf jeden Fall. Ja, es ist immer alles wichtig. Ich glaube, wenn man einen konkreten Anwendungsfall im Unternehmen erkennt, sollte man den natürlich nutzen. Ob das jetzt, sag ich mal, in irgendeiner Form Wissen oder Dokumentation ist, ob es ein bestimmter Prozess ist, ein Chatbot, irgendeine Analyseplattform oder auch, ich sag mal, Datencrunching in größeren Mengen. Vielleicht ist nicht mit dem LLM, aber da gibt es andere Machine Learning Systeme, die das sehr gut können. Das haben wir ja alles schon letztendlich verfügbar. Dann sollte man natürlich da reinarbeiten und dann wird es mit Daten losgehen und am Ende des Tages hat man irgendeine Umsetzung und dann ein Ergebnis. Wenn jetzt man noch kein konkretes Anwendungsfeld sieht und man möchte eher so ein bisschen probieren oder ist sich unschlüssig oder vielleicht auch in der aktuellen Zeit vielleicht erstmal vorsichtig agieren, um zu wissen, kann ich mir das leisten, will ich mir das leisten, läuft es vielleicht aus dem Ruder? Wie kann ich denn mal starten? Dann ist natürlich sowas wie vorhin erwähnt ein guter Startpunkt, so was Kleines. Aber unabhängig, ob man gleich mit KI konkret was umsetzt, ich würde auf das Thema Daten gehen. Irgendjemand hat mal gesagt, ein ganz schlaues Wesen, Daten ist das neue Gold. Würde ich nicht sagen. Ich glaube, Gold bleibt immer noch Geld am Ende des Tages. Also Geld verdienen werden wir immer noch müssen. Aber Daten werden immer wichtiger. Und jeder, wie eingangs gesagt, jedes Unternehmen braucht Daten an jeglicher Stelle. Und wenn ich mir alle meine Projekte in gedanklich mal Revue passieren lasse. Es gibt nicht ein einziges Projekt, wo ich nicht damit beginne, irgendwelche Excel-Tabellen zu bearbeiten, um Daten zu säubern, zu reinigen, zu strukturieren und letztlich zu bewerten. Das mache ich manuell. Kennen wir alle, haben wir alle schon gemacht. Aber ich glaube, die Unternehmen, die ihre Daten im Griff haben, das heißt, sie wissen, welche Daten sie haben definiert, welche Priorität und welche Nutzung oder welche Verwendung diese Daten haben sollen. Sie wissen, wo die Daten herkommen. Sie kümmern sich um die Generierung der Daten, also auch die Struktur und die Qualität der Zukunft sicherzustellen. Ganz wichtiges Thema. Bereiten diese auf und haben diese quasi im Petto, in der Schublade. Dann glaube ich, haben die einen ganz essentiellen Vorteil. Weil Daten ist das, was so schnell keine KI hinbekommen wird. Dafür wird es immer noch HI brauchen. Und alles andere ändert sich so rasant schnell. Es gibt so viele neue Tools, die sich teilweise monatlich ändern, die aufploppen, neue Ideen. Wenn man sich allein die Entwicklung der LLMs, die frei verfügbar sind als Open-Source-Thematik anschaut, was sich da allein in den letzten 6 Monaten extrem getan hat von der Performance her, dann werden wir da noch einiges erleben. Ich glaube nicht an General AI. Das wird noch zu meinen Lebzeiten nicht kommen, denke ich. Aber das, was wir aktuell haben, das wird deutlich besser, schneller und einsatzfähiger werden. Aber die Grundlage sind immer die Daten.
Mir fällt da so ein schöner Spruch ein, shit in, shit out. Das ist genau, glaube ich, das, wenn wir über Daten sprechen. Aber du hast jetzt gerade so ein bisschen auch die großen Themen eigentlich angesprochen. So ein bisschen zum Schluss unseres Gespräches. Gib uns mal so ein bisschen Ausblick. Ich sag mal, die Welt will uns ja ein bisschen glauben machen. China kommt mit großer Macht und ist digital ready ohne Ende. Wir in Deutschland würden den kompletten digitalen Zug verschlafen. Ja, selbstverständlich. Auch dieses Statement möchte ich jetzt mal sagen, haben wir in Deutschland sicherlich einige Herausforderungen, insbesondere auch in der Infrastruktur in Deutschland. Und ich glaube, es gibt auch viele Digitalisierungsthemen, wo wir schon etwas hinterherhinken, wo unsere Politik, glaube ich, auch für Rahmenparameter sorgen muss. Aber wenn wir jetzt diesen Blick nochmal machen, wirklich auf Maschinenbau und auf KI, weil wir beide sind jetzt gerade heute eher unterwegs, dass wir sagen, Mensch, komm, schau mal auf deine Daten, mach das Thema sinnvoll, mach das Thema passend zu deinem wirklich Geschäftsprozess. Überleg dir gut, wo hilft dir KI am Ende des Tages wirklich. Und wenn wir da diesen Blick eben machen auf die große, weite Welt, was ist deine Meinung oder deine Einschätzung eigentlich auf den Markt für die nächsten 3 Jahre vielleicht? Und welche Empfehlung gibst du da dem Maschinenbauer mit dem Blick auf den Weltmarkt letztendlich ein bisschen mit? Also Weltmarkt und KI in Verbundenheit, welche Empfehlung gibst du da ab?
Boah, das sind große Themen. Also vielleicht erstmal fangen wir mal bei uns an. Wir als Deutsche sind so ein bisschen die Weltmeister der Selbstkritik. Ja, wir reden uns immer schlechter, als wir eigentlich sind. Das versteht die ganze Welt nicht, wir teilweise auch nicht, aber so ist es nun mal. Ich glaube, alles Digitale, das ist so ein Paradebeispiel dafür. Digitalisierung alleine heißt nicht, dass ich der Erste sein muss, ja, nicht immer zumindest. Ja, und wir reden hier über Industrieanwendungen, wir reden hier nicht über Handys und dergleichen. Und das Zweite ist, ich glaube, die Geschichte hat gezeigt, dass wir sehr oft sehr vieles gründlich tun, durchdacht tun und dann hat es einen gewissen Wert und vor allen Dingen eine Nachhaltigkeit. Und ich glaube, wir sollten einfach uns wieder zurückbesinnen, ein bisschen in den digitalen Spiegel zu schauen und sagen, was können wir wirklich gut und wie können wir das in der digitalen Welt anwenden? Und da glaube ich, gibt es vieles, was wir können oder was unsere Eigenheiten sind, die auch in der digitalen Welt durchaus Pluspunkte bringen. Also langfristig denken, nicht zu Hüftschüsse machen, vernünftige Sachen kreieren, nicht nur für Wegwerfprodukte machen. Und gerade mit dem Blick auf den großen Teich, ich meine, ja, kennen wir alle, ich bin mir nicht sicher, ob sie nicht ein Stück weit ein Ei gelegt haben, weil die Sensibilität an Datenschutz oder Privacy, die heute überall die Runde macht, übrigens auch sehr, sehr oft und sehr stark in USA selber, führt ja letztendlich dazu, dass wir diese unglaubliche Unsicherheit haben, was passiert mit meinen Daten? Kann ich die jetzt einfach auf eine Cloud schieben? Ist es jetzt schlimm, wenn das jetzt auf dem Server steht, der zwar in Deutschland, aber in US-Hand ist? Lauter solche Themen, die Grundlage dafür hat letztendlich dieser wilde Westen, der digitale wilde Westen, der aus den USA rübergeschwappt ist. Das war die Grundlage dafür. Ich glaube, dass der Datenaustausch, der freie Datenaustausch, unglaublich wichtig für unsere Zukunft ist, für die Technologie, die da kommt. Technologie ist sicherlich KI, das wird ein großes Stück Technik sein, was uns sehr stark im Alltag begleiten wird. Ob es ich noch erleben werde, weiß ich nicht, aber meine Tochter definitiv. Sowas wie Web3, bekannt als Blockchain, halte ich auch für eine der bahnbrechendsten Technologien, wo ich absolut davon überzeugt bin, dass die uns noch sehr stark begleiten wird. Aber das sind alles Themen, die brauchen ihre Zeit, um den Weg durch die Verkrustungen zu finden. Jetzt hast du vorhin China erwähnt. Ich glaube, China, die haben natürlich einen großen Vorteil. Die entscheiden von oben runter und dann ist die Sache erledigt. Und die, die mitmachen, denen geht's prima. Und die, die nicht mitmachen, von denen sieht man nie was. Das darf man nie vergessen. Aber die bringen natürlich auch großes Stück Software mit und auch viel Know-how mit. Also wir werden von rechts und von links belagert, wenn man so will, mit oder erstmal beschossen mit lauter tollen Dingen. Und wir sind in der sensationellen Lage, uns aussuchen zu dürfen, welche Themen sind denn valide, welche haben einen gewissen Hintergrund und welche können wir denn für uns anwenden und wirklich zur Perfektion führen. Und ich glaube, da haben wir durchaus noch einiges im Petto. Und das nächste ist, egal welche Technologie in Zukunft da sein muss, irgendjemand muss diese Technologie beherrschen. Er muss sie programmieren können, er muss sie verstehen können und er muss sie von der realen Welt in eine, sagen wir mal, virtuelle Welt und vielleicht eine mathematische und programmatische Welt überführen. Und das ist eine Aufgabe, die sehr, sehr schwierig sein wird. Das ist eine sehr herausfordernde Aufgabe. Wenn man sich allein an so ein Thema wie Quantencomputing anschaut und sich mal ein bisschen einliest, dann geht es nicht darum, wer den PC baut. Es spielt eigentlich keine große Rolle. Es geht darum, wer ist in der Lage, die Probleme dieser Welt so intellektuell zu erfassen und dies in ein Programm umzuwandeln, dass der wie auch immer geartete PC damit tatsächlich was anfangen kann, weil das wird den Kern ausmachen, nicht die Hardware.
Ja, vielen herzlichen Dank, Michael, für deine Einsortierung. Das finde ich auch ein bisschen in unserer Welt geschehen. Wir sind am Ende unseres Podcasts ja auch ein bisschen anbelangt. Wir haben lange Zeit miteinander heute gesprochen. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
Danke, ebenso. Hat Spaß gemacht, über die diversen Themen mal philosophieren zu können.
Und ich bin mir sicher, lieber Michael, das war nicht unser letzter gemeinsamer Podcast. Und ich hoffe, unseren Zuhörern hat es ebenfalls gefallen. Und wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Themen haben, wenn Sie Beratung brauchen, wenn Sie Projektmanagement brauchen, Michael May ist Ihr Mann, definitiv.
Vielen Dank, Gerd. Und für die richtige Service-Software ist natürlich der Gerd Ihr Mann. Also insofern, ja, freut mich, Gerd, hat mich sehr gefreut. Freut mich auf Ihre zukünftige Zusammenarbeit. Ich glaube, wir werden da sehr viele spannende Projekte machen. Und dann schauen wir mal, was das Jahr 2025 so bringt.
So ist das. Wunderbar. Besten Dank, Michael. Mach's gut.
Danke dir.
Das war Transaction Network Enablement, der Podcast, der den Service zum Business-Treiber macht. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an enablement@transaction-network.com. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf unserer Website unter www.transaction-network.com. Auf ein Wiederhören bei Ihrem Podcast von Transaction Network.